Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rechtsstandpunkt-Podcast. Das ist der Podcast für Unternehmertum und Unternehmensrecht. Mein Name ist Rudi Schwarz und bei mir, wie immer im Studio, Rechtsanwalt Magister Bernd Trappmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Danke Rudi, mir geht's ausgezeichnet. Wie geht's denn dir?
Dankeschön, wirklich sehr, sehr gut. Wir haben wieder ein spannendes Thema von uns, da kann es mir gar nicht schlecht gehen. Wir reden heute über ein Thema, das Unternehmer beschäftigt, wenn sie Mitarbeiter einstellen wollen oder einen bestehenden Arbeitsvertrag überarbeiten wollen. Und da stellt sich immer die Frage, soll ich den Arbeitsvertrag selber schreiben oder soll ich das einen Rechtsanwalt machen lassen? Kann ich vielleicht die Kosten, die dabei entstehen, irgendwie sparen und worauf muss ich aufpassen? Liebe Unternehmerin, lieber Unternehmer, wenn du darüber nachdenkst, Bernd verrät dir heute die drei entscheidenden Punkte, die du kennen musst, wenn du Arbeitsverträge für deine MitarbeiterInnen selbst erstellen willst.
Ja, Rudi, tatsächlich erlebe ich es in meiner Praxis nicht selten, dass Unternehmer bei mir einen Preis erst einmal für die Erstellung eines Arbeitsvertrags anfragen und dann aber doch lieber selbst den Arbeitsvertrag erstellen wollen, weil sie glauben, sie können sich die Kosten, die sie jetzt da gerade in meinem Angebot gelesen haben, einsparen. Und natürlich gibt es auch eine riesen Auswahl von Arbeitsverträgen oder Arbeitsvertragsmustern im Internet. Da brauchst du nur ganz kurz googeln und findest sicher sofort eine Vorlage. Und man muss auch sagen, diese Vorlagen sind zum Teil auch gar nicht einmal so schlecht. Da denke ich zum Beispiel an die Vorlagen der Wirtschaftskammer. Und auch Sprachmodelle der künstlichen Intelligenz, wie zum Beispiel ChatGPT und andere, können dir da schon einen ganz passablen Vertrag einmal basteln. Es ist tatsächlich kein Hexenwerk, so einen Arbeitsvertrag zu erstellen, aber es gibt ein paar Dinge, die sollte man dabei beachten. Tatsächlich bekomme ich in meiner Praxis oft Verträge vorgelegt zur Prüfung, die einmal selbst erstellt worden sind von den Unternehmern, aber die oft gut gemeint sind, aber schlecht gemacht.
Ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Genau. Mhm. Und das sieht der Laie oft gar nicht oder sieht er sogar vielleicht sogar nie. Denn zu den Problemen führen die schlechten Verträge ja immer erst dann, wenn es Unstimmigkeiten, wenn es Probleme mit den Mitarbeitern gibt und wenn man mit dem Vertrag dann letztendlich vor Gericht ziehen muss.
Ja, wenn ich mich drauf berufen muss, auf das, was da steht.
Genau, Rudi, du sagst es. Und deswegen ist ein guter Arbeitsvertrag auch nicht einfach nur eine lästige Pflicht, die ich als Arbeitgeber habe, sondern der Arbeitsvertrag, der ist für mich als Arbeitgeber im Ernstfall sowas wie ein Schutzschild, der regelt die Erwartungen natürlich, schafft Klarheit und das ein für alle Mal und das sollte auch vor Gericht dann halten. Und deswegen wollen wir uns heute gemeinsam anschauen, was muss denn in so einem Arbeitsvertrag wirklich drinstehen.
Okay, na dann schauen wir, was gehört wirklich hinein, ganz egal wer ihn schreibt, Unternehmer, Rechtsanwalt oder KI.
Ja, also zuerst einmal muss ich sagen, viele Laien machen einen Hauptfehler. Sie recherchieren einmal im Internet, suchen sich ein paar Vertragsvorlagen zusammen, die schauen irgendwie ganz gut aus, gefallen ihnen und dann stoppeln sie aus dem einen Vertrag ein paar Sachen raus, aus dem anderen Vertrag stoppeln das zusammen und diese Verträge sind dann am Ende eins. Viel zu lang.
Ja.
Ja. Okay. Da wird oft ein und dasselbe Problem gleich mehrfach im Vertrag behandelt, weil man es nicht sieht, dass in der einen Klausel eigentlich genau das gleiche drinnen steht wie in der anderen Klausel. Oft aber dann sogar mit einem anderen Ergebnis.
Ja.
Und da muss ich sagen, für mich ist einmal wichtig, du musst keine Romane schreiben. Ein guter Arbeitsvertrag ist alles andere als lang. Ganz viel steht schon im Gesetz. Noch mehr steht dann im anwendbaren Kollektivvertrag. Und das ist beides ohnehin so geregelt, dass du als Arbeitgeber nur zugunsten des Arbeitnehmers davon abweichen darfst, aber nicht zu deinen Gunsten. Das heißt, du musst jetzt gar nicht so viel regeln, weil das meiste kannst du gar nicht für dich besser regeln, als es schon im Gesetz steht. Aber tatsächlich ein paar Sachen musst du im Arbeitsvertrag regeln, die sind Pflicht. Vor allem ist das einmal die ganz klare Beschreibung der Tätigkeit. Was soll der Arbeitnehmer denn eigentlich bei dir machen? Dann natürlich auch, wie viele Stunden pro Woche soll gearbeitet werden? Also die Normalarbeitszeit musst du regeln. Klarerweise das Gehalt.
Klar.
Gehalt und Lohn, das musst du auch regeln. Und dann macht es auch Sinn, etwas über die Kündigung zu regeln. Das ist zwar im Gesetz vorgesehen, wie lang die Kündigungsfrist ist und die Kündigungstermine, aber davon kannst du sogar auch ein bisschen zugunsten des Arbeitgebers abweichen, damit du mehr Flexibilität bei Kündigungen hast. Ja, und wenn du das alles beachtest, dann hast du schon einmal das Grundgerüst für einen ganz passablen Arbeitsvertrag.
Und dann gibt's natürlich noch etliche Details zu beachten, denke ich, wie zum Beispiel ja, Überstunden, Geheimhaltung, richtig. Was gibt's da?
Richtig, Rudi, das sind dann schon sehr sinnvolle Ergänzungen. Du solltest unbedingt regeln, wie mit den Überstunden umgegangen wird. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass du das pauschal abgilt mit einer Überstundenpauschale, wobei auch da der Teufel im Detail steckt. Ja, okay. Ganz oft lese ich Überstundenpauschalen oder sogenannte All-In-Klauseln, die so, wie sie geschrieben sind, am Ende undurchführbar sind oder schlicht und einfach rechtsunwirksam sind, weil sie dem Gesetz widersprechen. Mhm. Und wenn man sich dann vielleicht irgendwann mal trennt und vielleicht auch nicht im Guten vom Mitarbeiter, weil wann kommt es denn tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung, also nicht, wenn man sich im Guten getrennt hat, selten.
Einiges selten, ja.
Genau, und wenn dann die Überstundenpauschale nicht ordentlich formuliert war, dann kann das für den Arbeitgeber im Ernstfall sogar extrem teuer werden, wenn du denkst, wie lang die Verjährungsfrist möglicherweise ist für die Überstunden, die der Mitarbeiter geleistet hat. Andere Sachen, die du noch regeln kannst, sind Konkurrenzverbote oder Verschwiegenheitspflichten. Mhm. Also das sind dann aber schon wirklich Ergänzungen. Das ist nicht das Must-Have, das ist das Nice-to-Have.
Ja. Ist aber auch schon ganz schön viel. Was gibt es denn sonst noch, das etliche beim Arbeitsvertrag unterschätzen?
Ja, also ein Punkt, haben wir eh schon besprochen, der oft unterschätzt wird, das ist die Kündigungsregelung. Da gibt es eben viele, die da die gesetzlichen Bestimmungen nicht abändern, weil sie nicht wissen, wie das geht. Und dann hast du als Arbeitgeber eine 6-wöchige Kündigungsfrist zum Quartal. Das heißt, du kannst jeden Mitarbeiter nur einmal alle 3 Monate kündigen und das mit einer 6-wöchigen Frist. Und wenn sich die nicht ausgeht, hast du den Mitarbeiter möglicherweise fast ein halbes Jahr länger, als du ihn eigentlich haben wolltest. Das heißt, mit einer richtig geregelten Kündigungsbestimmung hast du deutlich mehr Flexibilität.
Das heißt, ich kann da tatsächlich kürzere Fristen hineinschreiben oder irgendwelche anderen Voraussetzungen?
Genau, du kannst kürzere Fristen hineinschreiben, weil wie gesagt, die gesetzliche Frist sind 6 Wochen und du kannst auch die Termine anders regeln. Das heißt, du kannst weg von dem Quartalstermin hin zu einem Monatstermin oder sogar zum 15. eines Monats.
Es zahlt sich also aus, nicht nur auf das zu schauen, was wirklich da drinnen stehen muss, sondern auch das, was für mich als Unternehmer strategisch sinnvoll ist.
Genau. Der Arbeitsvertrag, das ist nichts, was du eben als Pflicht anschauen solltest als Arbeitgeber, sondern als Werkzeug, wenn du so willst, als unternehmerisches Werkzeug. Der Arbeitsvertrag sollte wirklich klug gestaltet werden und hilft dir dann natürlich, weil er ein Werkzeug ist, die Mitarbeiter flexibel zu führen.
Ich bin überzeugt, dass viele ihn nicht so sehen oder bis jetzt nicht so gesehen haben. Mhm. Es gibt ja doch diese gesetzlichen Mindestanforderungen für einen Arbeitsvertrag. Das heißt, ich muss auf alle Fälle etliches da hineinschreiben.
Wenn du vom gesetzlichen Mindestinhalt sprichst, Rudi, dann meinst du den sogenannten Dienstzettel. Mhm. Bevor wir da jetzt tiefer eintauchen in den Mindestinhalt, muss ich einmal einen wichtigen Unterschied klären, nämlich den Unterschied zwischen Arbeitsvertrag und Dienstzettel.
Es geht wahrscheinlich jetzt mehreren so wie mir. Das ist nicht das Gleiche.
Nein.
Aha.
Das glauben tatsächlich viele und das stimmt halt nicht. Fangen wir nochmal an. Der Arbeitsvertrag, das ist eine, wie Juristen nennen es, eine sogenannte Willenserklärung. Mhm. Das heißt, das ist die Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses. Diesen Arbeitsvertrag kannst du mündlich abschließen, den kannst du schriftlich abschließen, den kannst du sogar durch schlüssiges Verhalten abschließen. Es ist vollkommen formfrei. Du brauchst dafür weder Papier noch Unterschrift, kein offizielles Dokument, was auch immer. Wenn du dem Mitarbeiter sagst, morgen kannst du bei mir anfangen für 2000 Euro brutto, ist ein gültiger Arbeitsvertrag zustande gekommen. Da muss sonst nichts drinnen stehen, da muss überhaupt kein Papier unterschrieben werden. Das ist einfach, wir haben uns das ausgemacht, du fängst morgen bei mir an, das kriegst du dafür.
Okay, der Dienstzettel ist dann was?
Der Dienstzettel ist eben keine Willenserklärung, wo die Willenseinigung stattfindet, sondern die ist eine sogenannte Wissenserklärung. Das heißt, der Dienstzettel ist die schriftliche Bestätigung dessen, was wir im Arbeitsvertrag uns ausgemacht haben. Der Arbeitsvertrag ist eben die Willensübereinkunft und der Dienstzettel gibt als Wissenserklärung das wieder, worauf wir uns geeinigt haben. Und weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass sich sehr viele Arbeitgeber mit ihren Arbeitnehmern mündlich auf irgendwas einigen und da eben keinen schriftlichen Vertrag erstellen, gibt es die Pflicht, ein schriftliches Dokument aufzusetzen und das ist der Dienstzettel, die schriftliche Bestätigung, damit der Arbeitnehmer irgendwas in Händen hält, wo drinnen steht, worauf man sich geeinigt hat.
Das, was wir oft so landläufig dann als Arbeitsvertrag ansehen oder nennen wollen, auch wenn es gar nicht stimmt, weil der Dienstzettel, das ist ein Pflichtdokument, den muss ich aufsetzen. Arbeitsvertrag geht auch mündlich.
Genau. Du kannst also, wie gesagt, theoretisch den mündlichen Arbeitsvertrag abschließen und dann bist du aber trotzdem verpflichtet, einen schriftlichen Dienstzettel auszuhändigen. Natürlich brauchst du keinen Dienstzettel mehr, wenn du einen schriftlichen Arbeitsvertrag unterschrieben hast. Der muss aber dann alle Punkte enthalten, die im Dienstzettel gesetzlich zwingend drinnen stehen müssen. Was ja interessant ist, eigentlich von der Idee vollkommen unlogisch. Der Gesetzgeber zwingt dich, eine Wissenserklärung auszustellen über etwas, worauf du dich vielleicht mündlich geeinigt hast, sagt aber, in dieser Wissenserklärung muss ein Mindestinhalt drinnen stehen und geht davon aus, dass man diesen Mindestinhalt miteinander besprochen hat.
Also die beiden überschneiden einander.
Natürlich.
Ein bisschen. Der Arbeitsvertrag, der ist also freiwillig, aber jedenfalls sinnvoll. Der Dienstzettel, der ist jedenfalls gesetzlich verpflichtend. Für den Fall, dass ich keinen schriftlichen Arbeitsvertrag habe.
Richtig.
Habe ich das so herum richtig verstanden. Und das Gesetz, das regelt also, was auf jeden Fall im Dienstzettel drinnen stehen muss und was daher auch arbeitsvertraglich vereinbart werden muss.
Genau.
Das sind jetzt auch sozusagen die Mindestbestimmungen im Arbeitsvertrag. Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, das ich im Vertrag, im Arbeitsvertrag regeln sollte?
Ja, natürlich. Es gibt Inhalte, die zwar gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben sind, aber trotzdem, wie wir es schon besprochen haben, empfehlenswert. Eine dieser Bestimmungen zum Beispiel ist die Verfallsklausel. Da regle ich im Vertrag, wann arbeitsrechtliche Ansprüche verfallen, damit eben nicht nach Jahren noch Forderungen auftauchen können. Verfall ist also etwas von der Frist her wesentlich kürzeres als Verjährung. Ganz oft liest man in Arbeitsverträgen, aber auch in Kollektivverträgen zum Beispiel, eine Verfallsfrist von 3 Monaten. Das heißt also, beispielsweise, wir sind wieder bei den Überstunden, du leistest Überstunden bei mir und musst die geleisteten Überstunden dann bei mir als Arbeitgeber innerhalb von 3 Monaten geltend machen, widrigenfalls sie verfallen sind und du dann kein Überstundenentgelt mehr bekommst oder auch die Überstunden nicht anderweitig abgegolten werden.
Okay. Neben sehr vielen, was drinnen sein muss, gibt es natürlich auch Kann-Bestimmungen.
Genau, das hängt dann davon ab, wie du deinen Betrieb geregelt hast. Das können zum Beispiel so Dinge sein wie Homeoffice. Das kann sein, dass du etwas über Fortbildungen regelst. Wenn du also deine Mitarbeiter motivieren möchtest, sich weiterzubilden oder die das machen müssen aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses, dann kannst du zum Beispiel Klauseln hineinnehmen, wie viele Fortbildungen, wie oft Fortbildungen, in welchem Intervall Fortbildungen, aber auch Rückzahlungsverpflichtungen für den Fall, dass das Dienstverhältnis irgendwann einmal aufgelöst wird. Und oft lese ich dann, und das ist auch gesetzlich zulässig, dass man sagt, okay, über einen Zeitraum von 3 Jahren wird geschaut, wenn du eben vor diesem Zeitraum ausscheidest, musst du zum Beispiel eine Ausbildung anteilsmäßig wieder zurückzahlen, weil du ja in der Lage bist, durch diese höhere Ausbildung, die du durch diesen Kurs, den ich bezahlt habe, erworben hast, dich dann woanders zu bewerben und dann mehr Gehalt zu verdienen. Andere Möglichkeiten, die du noch regeln kannst, ist zum Beispiel Privatnutzung von Laptops, Diensthandys und so weiter. Ja, also das hängt dann schon sehr von Branche oder Betrieb ab und das ist jetzt nicht überall gleich, aber kann im Einzelfall natürlich sehr, sehr sinnvoll sein.
Und weil es wirklich kompliziert sein kann, ist es natürlich verlockend, sich aus dem Internet eine Vorlage herunterzuladen. Wir haben ja ganz am Anfang schon drüber gesprochen. Genau. Was ist da dran so problematisch? Wo liegt da der Teufel, der Hund?
Ja, also das ist ein mehrschichtiges Problem. Zum einen stammen viele Muster aus Deutschland und das weiß jetzt der typische User, der typische Anwender nicht. Der googelt einfach Arbeitsvertrag, findet Muster, die schauen vielleicht auch gar nicht so schlecht formuliert aus und sind es auch gar nicht, sind aber Deutsche und entsprechend dem deutschen Recht und das passt oft nicht auf das österreichische Recht. Das ist also mal ein Problem. Andere Arbeitsverträge sind vielleicht vom Verfasser des Arbeitsvertrags auf eine bestimmte Branche zugeschnitten, Das steht aber nirgends, du erkennst das vielleicht nicht und übernimmst dann Sachen, die eigentlich zu deiner Branche gar nicht passen. Und dann natürlich ein großes Problem im Internet ist, wie wir alle wissen, vergisst das Internet nicht. Das bedeutet aber auch, dass teilweise Inhalte schon sehr alt sind,
die
im Internet sind. Okay. Das heißt, die Muster können veraltet sein, können nicht mehr dem aktuellen Recht entsprechen. Und auch das merkst du nicht, wenn du das aktuelle Recht nicht kennst. Du merkst das eben dann, wenn du den Arbeitsvertrag irgendwann einmal einklagen musst oder eine Klausel daraus und dann sagt dir jemand, das war vor 10 Jahren, aber das gilt schon lange nicht mehr.
Du hast sicher ein konkretes Beispiel für uns, Bernd.
Ja, ein Beispiel für ein Muster aus Deutschland ist die Probezeit. Stell dir vor, du nimmst eben ein Muster, das ist nach deutschem Recht erstellt und das steht zur Probezeit drinnen. Die Probezeit beträgt 6 Monate. Das ist in Deutschland ganz normal, das ist erlaubt. Du kannst in Deutschland eine 6-monatige Probezeit vereinbaren. In Österreich hast du aber nur einen Monat Probezeit. Mehr geht nicht mehr, ist nicht erlaubt. Jetzt schreibst du in deinem Vertrag hinein Probezeit von 6 Monaten, weil du dich wie ein Schneekönig freust, dass du so eine lange Probezeit vereinbaren kannst, hast aber damit in Wahrheit keine Probezeit vereinbart, sondern ein befristetes Dienstverhältnis, das jetzt 6 Monate dauert.
Und aus dem komme ich früher nicht raus.
Und wenn du es jetzt beenden willst, schaffst du es nicht. Und das kann natürlich teuer werden, weil du einen Mitarbeiter eingestellt hast, von dem du dich eigentlich früher wieder trennen willst, weil du drauf kommst, der passt dann doch nicht. Und den hast du jetzt auf einmal 6 Monate auf alle Fälle bei dir im Betrieb.
Ja. Das heißt also, der Tipp ist, jedenfalls mal kurz prüfen lassen.
Ja, unbedingt. Und es gibt noch mehr Gründe dafür, weil viele dieser Muster ja zum Beispiel auch auf andere Branchen zugeschnitten sind. Ein Vertrag für ein Unternehmen im Einzelhandel hat ganz andere Anforderungen als ein Arbeitsvertrag für ein Unternehmen im Baugewerbe. Und wenn du da jetzt einfach irgendwas übernimmst aus einem falschen Vertrag, weil es eben die falsche Branche ist, dann passt das einfach nicht zu deiner betrieblichen Realität.
Ganz klar und einleuchtend. Und du hast gemeint, das Internet vergisst nicht und präsentiert dir oft was Veraltetes.
Richtig. Das Arbeitsrecht, das ist eine sehr agile Rechtsmaterie. Die ändert sich sehr schnell, die ist stark in Bewegung. Ständig gibt es neue Gesetze, neue Bestimmungen, Änderungen bei den Kollektivverträgen. Da reicht es, wenn dein Muster nur 2-3 Jahre alt ist und das liegt schon komplett daneben. Und wie gesagt, du merkst es nicht und im Internet steht ganz selten dabei, wann dieses Muster erstellt worden ist. Also da muss ich noch einmal ein Lob für die Wirtschaftskammer anbringen. Dort steht tatsächlich dabei, von wann, aus welchem Jahr das Muster ist. Und da würde ich aber dann auch wirklich Muster verwenden, die nicht älter als ein Jahr sind. Ja.
Dann fasse ich noch einmal kurz zusammen. Muster aus dem Internet, ja, die können ein guter Ausgangspunkt, ein guter Startpunkt sein. Aber nur dann, wenn sie wirklich einigermaßen aktuell sind, noch besser top aktuell sind, wenn sie rechtlich korrekt sind und wenn sie individuell an die Branche und an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst sind.
Richtig. Und wenn du dir da unsicher bist, im Zweifel lieber einmal professionell prüfen lassen, spart dir richtig viel Ärger, Zeit und am Ende auch Geld.
Bernd, bevor wir zum Schluss kommen, ich weiß, du hast mit Sicherheit wieder einen Extra-Tipp.
Ja, richtig, Rudi. Aus meiner Beratung von Arbeitgebern weiß ich, dass sich viele Unternehmer ärgern, wenn zum Beispiel Arbeitnehmer während der Arbeitszeit zum Arzt gehen und dann sind sie oft inklusive Wegzeit hin und zurück zum Arzt und dann noch Wartezeit im Wartezimmer, einige Stunden nicht im Betrieb und die fragen mich dann, ist das jetzt alles Arbeitszeit, muss ich das alles zahlen? Der Mitarbeiter war jetzt den halben Tag nicht da.
Gute Frage, die ich aus meiner Angestelltenzeit auch noch ganz gut kenne. Ja, Arztbesuch ist gleich Dienstzeit. Ja. Die lautet die korrekte Antwort.
Kommt drauf an. Also die korrekte Antwort des Anwalts ist immer, es kommt drauf an. Grundsätzlich sollten die Arzttermine außerhalb der Arbeitszeit stattfinden. Nur wenn das nicht möglich ist oder nicht zumutbar ist, also nicht möglich, weil du musst jetzt nicht einen Arzt nehmen, der in der Nähe ist oder der außerhalb der Arbeitszeit seine Ordinationszeit hat. Du darfst bei deinem Arzt bleiben, bei deinem Hausarzt oder bei deinem Arzt des Vertrauens. Wenn der jetzt gerade während der Arbeitszeit nur seine Ordinationszeiten hat und nicht außerhalb, dann ist es für dich ein wichtiger Grund, zu diesem Arzt zu gehen und das während der Arbeitszeit. Oder wenn es dir nicht zumutbar ist, zu einem anderen Arzt zu gehen oder außerhalb der Arbeitszeit zum Arzt zu gehen. Dann ist es Arbeitszeit, dann hast du auch Anspruch auf Entgeltfortzahlung für diesen Arztbesuch während der Dienstzeit. Aber ich bin auch schon öfter gefragt worden, ich habe also von einem Arbeitgeber. Ich habe einen Mitarbeiter, der ist bei mir in Teilzeit, der arbeitet 2 Tage bei mir und 2 Tage ist er zu Hause und der geht immer an den Tagen, wo er bei mir ist. Also wenn jetzt nicht gerade der Arzt zufälligerweise nur an diesen 2 Tagen seine Ordinationszeit hat, dann ist es jedenfalls keine Dienstzeit.
Wenn wir jetzt nicht möglich, nicht zumutbar geklärt haben, der Arbeitnehmer aber trotzdem während der Arbeitszeit zum Arzt geht, was dann?
Ja, dann besteht eben kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Dann ist das eine Fehlzeit des Mitarbeiters, für die er kein Geld bekommt.
Ist sowas ein Thema für den Arbeitsvertrag? Kann ich das im Arbeitsvertrag regeln?
Ja, genau, Rudi, das solltest du unbedingt konkret im Arbeitsvertrag festlegen, wie mit solchen Arztbesuchen umgegangen wird. Da kannst du zum Beispiel hineinschreiben, dass grundsätzlich alle Arztbesuche außerhalb der Arbeitszeit zu vereinbaren sind und eben nur bei Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit auch als bezahlte Dienstverhinderung gilt.
Und damit gibt es dann viel mehr Klarheit und mit Sicherheit weniger Diskussionen.
Genau, dann hast du es von vornherein geklärt, wie du das haben willst als Arbeitgeber und das ist es ja, was ein Arbeitsvertrag am Ende auch leisten soll. Die Erwartungen sollen geklärt werden, Missverständnisse von vornherein aus dem Weg geräumt werden und du als Arbeitgeber sollst abgesichert sein.
Dann, lieber Bernd, lass uns die heutige Folge noch einmal zusammenfassen. Sag uns bitte noch einmal die 3 wichtigsten Learnings, die 3 Gold Nuggets für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sehr gern. Erstens, der Arbeitsvertrag sollte klar sein, verständlich geschrieben und möglichst vollständig. Viele Verträge sind tatsächlich viel zu kompliziert, viel zu unübersichtlich, vieles ist doppelt und dreifach geregelt und dann am Ende auch viel zu lang. Das bringt nur Verwirrung.
Weniger ist mehr gilt auch da, also weniger Paragraphen, aber das, was drinnen steht, dafür klar und deutlich auf den Punkt gebracht.
Genau. Oft ist es so, dass Laien viel komplizierter formulieren als juristische Profis, weil die einfach wissen, wie die Formulierung zu lauten hat und der Laie versucht dann, wie ein Jurist zu formulieren und das sieht man ganz genau, das klingt dann oft sehr, sehr kompliziert.
Okay, zweitens.
Zweiter Punkt, es gibt gesetzliche Mindestanforderungen, die stehen im Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz, kurz AFRAG, gelten aber nur für den Dienstzettel. Und das muss im Dienstzettel auf alle Fälle stehen, muss natürlich dann auch im schriftlichen Arbeitsvertrag in Wahrheit stehen, wenn du einen schriftlichen machst, was wir auf alle Fälle empfehlen. Es macht natürlich keinen Sinn, etwas im schriftlichen Arbeitsvertrag nicht zu regeln, was zwingender Bestandteil des Dienstzettels ist, weil sonst müsste ich erst wieder einen Dienstzettel mit dem zwingenden Mindestbestandteil ausstellen. Also wenn man einen Arbeitsvertrag macht, bitte ins Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz hineinschauen. Was muss ich mindestens regeln? Das ist die Pflicht.
Okay, und drittens?
Drittens, Finger weg von der unreflektierten Übernahme von Mustern aus dem Internet. Nur weil ein Vertrag gut klingt, heißt das noch lange nicht, dass er zu dir, zu deinem Unternehmen wirklich passt, dass er aktuell ist, dass er auch dem österreichischen Recht entspricht. Individuelle Verträge sind wesentlich besser als irgendwelche Muster zusammengestoppelt aus dem Internet. Das heißt, eine Prüfung durch einen Profi, selbst wenn du jetzt hergehst und den Vertrag selber machst, eine Prüfung durch den Profi zahlt sich in jedem Fall aus.
Weil wir ganz am Anfang von Kosten gesprochen haben, die Kosten für die Erstellung, ja, die kann ich reduzieren oder mir sparen. Die Kosten für die Prüfung, die muss es mir auf jeden Fall wert sein.
Sollte, weil die Kosten eines Gerichtsverfahrens im Anschluss wesentlich höher sind.
Damit, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sind wir am Ende dieser Folge des Rechtsstandpunkt-Podcasts. Wenn sie dir gefallen hat, ja, dann abonniere doch den Rechtsstandpunkt-Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und verpasst keine Folge. Wir sind Rudi Schwarz und
Bernd Trattmeier.
Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast.